Es ist ja schon eine Weile her, wo wir den ersten Teil unserer Serie erwählt und geliebt hatten. Und heute kommt also der zweite Teil. Und da möchte ich einen Text mit euch zu Beginn lesen. 5. Mose, Kapitel 7 und Vers 6. Denn da entdecken wir, dass das, was wir jetzt in der Geschichte am Anfang gehört haben, Gott genau das Gleiche macht, oder so ähnlich. Er wählt sich eine Mannschaft, ein Volk aus. 5. Mose, Kapitel 7 und Vers 6. Da lesen wir, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Alle Völker, das ist so wie die Schülerklasse, ja? Da steht die Schülerklasse, das ist jetzt hier die ganze Welt. Und jetzt sagt Gott, und dich oder euch hole ich als Volk raus. Und da zu seiner Mannschaft sind nicht alle auserwählt worden, sondern nur sein Volk. Zu seinem Eigentum aus allen Völkern, die auf Erden sind. Über diesen Gedanken möchten wir heute ein bisschen nachdenken. Und ich denke, wir werden einige spannende Dinge entdecken. Und um es euch leichter zu machen, habe ich da auch ein paar Unterlagen mitgenommen. Ich glaube, wir haben schon einmal das gemacht. Gleich, ich erkläre noch kurz. Also, das sind hier die Hauptgedanken der Predigt dabei. Aber du wirst entdecken, dass immer wieder ein Wort fehlt. Und man kann dann die fehlenden Wörter mit ausfüllen, wenn man das nicht möchte und man lieber zuhören möchte während der Predigt, weil du meinst, das ist zu viel auf einmal Blatt da und dann zuhören und das lenkt mich dann ab. Dann kannst du es einfach mitnehmen nach Hause und dann hast du die richtigen Antworten ganz zum Schluss und kannst es in Ruhe ausfüllen. Aber manche machen es auch gern während der Predigt. Das hilft einem da manchmal konzentriert zu sein oder einen roten Faden noch zu behalten. Und man kann sich selber aussuchen, ob er das gleich machen möchte oder erst zu Hause. Aber jeder bekommt auf jeden Fall ein Blatt und entscheidet dann für sich, wer das machen will. Und auch wenn das Blatt ein bisschen größer ist als normal, braucht ihr nicht erschrecken, die Predigt wird nicht so lange dauern. Wir werden völlig im normalen Rahmen bleiben. Manches werden wir ein bisschen zügiger machen, manches kannst du dann zu Hause noch nachlesen als Vertiefung. Auf jeden Fall haben wir ein spannendes Thema heute, die dir übrig sind, kann man einfach dort bei der Technik auf der Bank liegen lassen. Also, als erstes können wir feststellen, dass das erste Wort, das fehlt, der Hauptgedanke dort unter Punkt 1, im Laufe der Erlösungsgeschichte hat Gott immer eine Gruppe von Gläubigen gehabt, die er als die Erwählten bezeichnete. Das ist ein wichtiger Begriff, der immer wieder in der Bibel vorkommt. Die Erwählten, die Ausgesuchten von der großen Masse der Menschheit. Und über das möchten wir heute nachdenken. Und der erste Text war eben 5. Mose Kapitel 7 und Vers 6. Und da lese ich den Vers nochmal. Und da gibt es dann eben dann drei Wörter, die uns hier besonders auffallen. Also, denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt. Das ist das erste wichtige Wort in diesem Vers. Zum Volk. Das zweite wichtige Wort, des Eigentums aus, das dritte Wort, allen Völkern. Wir haben also den gesamten Globus da und da hat sich Gott etwas Besonderes ausgedacht. Das ist ganz faszinierend. Interessant ist auch dieser Gedanke hier in Vers 6, der hier vorkommt, am Anfang. Denn du bist ein heiliges Volk. Das Wort heilig hat eine besondere Bedeutung im Hebräischen. Kann sein, dass ihr das schon mal gehört habt. Wenn wir das hebräische Wort für heilig so wortwörtlich übersetzen würden auf Deutsch, dann würde es so ähnlich wie abgesondert oder abgeschnitten übersetzt werden. Und das drückt auch diesen Gedanken aus. Gott nimmt etwas, schneidet dann einen kleinen Teil ab und holt es zur Seite als etwas ganz Besonderes. Und dann gibt es zwei andere Beispiele in der Bibel, wo das gleiche Wort so ähnlich verwendet wird. Das eine ist für den Sabbattag. Von allen sieben Tagen in der Woche ist der siebte Tag heilig, also der ist rausgenommen aus der Woche und ist etwas ganz Besonderes, wie kein anderer Tag. Oder auch ein zweiter Gedanke beim Zehnten. Von den 100%, die wir bekommen, nehmen wir 10% und das ist heilig. Das wird getrennt von den übrigen 90 für eine besondere Sache. Und hier von allen Völkern der Welt wird ein Volk jetzt rausgenommen für einen ganz bestimmten und besonderen Zweck und Segen. Das ist, was hier mit dem Wort heilig auch gemeint ist. Und so möchte Gott hier sagen, ich möchte euch etwas Besonderes machen, etwas Einzigartiges, was es sonst nicht gibt auf der Welt. Überlegt euch das. Der Herr des Universums, der Mächtigste im Weltall, der Schöpfer aller Dinge, kommt und sagt zu dir, ich habe einen Plan mit dir und mit allen anderen auch, die mit dir gläubig sind, zusammen. Gewaltig. Eigentlich unvorstellbar. Und schauen wir weiter, was wir da noch entdecken können. Wir können ja feststellen, dass eigentlich die Geschichte in der Bibel immer eine Geschichte von Erwählungen sind. Ja, was war so die erste große, auffallende Erwählung im Alten Testament? Vor der Sintflut, ganz kurz. Hat Gott eine Familie, die Noah, erwählt? Und sie hatten einen besonderen Segen und Auftrag von Gott bekommen. Ein anderes Beispiel ist, Abraham wurde erwählt, dann später Isaak und Josef. Wir sehen das im Alten Testament und quer durch die Bibel, von Anfang an bis zum Ende hat Gott immer gesagt, und dich oder euch erwähle ich zu meinem Volk. Das ist eine Idee, die sich durch die ganze Bibel dann streckt. Schauen wir jetzt kurz in 2. Mose 19 und Vers 5, das ist auch im Merkblatt auch festgehalten, 2. Buch Mose 19 und Vers 5, da haben wir auch diesen ähnlichen Gedanken. Wir lesen jetzt einige Texte, wo das hier vorkommt, um einfach uns da zu festigen und ermutigen zu lassen. 2. Mose Kapitel 19 und Vers 5. Werdet ihr nur meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Also ich rufe euch zu mir. Ich habe einen besonderen Plan mit euch als mein Eigentum vor. 5. Mose 26 und Vers 18. 5. Mose 26 und Vers 18. Haben wir auch einen ähnlichen Gedanken. Da steht, und der Herr hat dich heute sagen lassen, dass du sein eigenes Volk sein wollest, wie er dir zugesagt hat und alle seine Gebote halten wollest. Sein eigenes Volk, sein Eigentum steht im Hebräischen da. Und dieser Gedanke, dass Gott ein Volk erwählt hat, ist nicht nur im Alten Testament zu finden, finden wir auch im Neuen Testament. Im 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 9 bis 10, haben wir auch diesen Gedanken. 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 9 bis 10. Da lesen wir, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, genau die gleichen Gedanken wie vorher im Alten Testament, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und dann Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, nur aber Gottes Volk seid. Und einst nicht in Gnaden wart, nur aber in den Gnaden seid. Also Gott hat eine Geschichte der Erwählungen. Und wir haben in der letzten Predigt, im ersten Teil, haben wir über unsere persönliche Erwählung gesprochen. Könnt ihr euch erinnern, das mit der Zeugung. Du bist das Original von 500 potenziellen Lebewesen. Und heute geht es um uns als Volk Gottes, der Gedanke, dass Gott ein Volk erwählt. Und so könnte man hier, wie wir das hier auch festgehalten haben, zusammenfassend hier ein bisschen am Anfang sagen, sei es das Volk Israels im Alten Testament oder die Gemeinde Jesu im Neuen Testament, Gott hat immer im Laufe der Geschichte ein Volk für sich erwählt. An welches und durch welches er die Herrlichkeit und Wahrheit seines Charakters offenbart hat. Ist es nicht ein Vorrecht, zum erwählten Volk Gottes zu gehören? Womöglich stellst du die Frage, aber wie kann ich wissen, ob jetzt wir das erwählte Volk Gottes sind? Könnte es sein, dass Gott ein anderes Volk erwählt hat und wir heute am falschen Platz sitzen? Und da möchten wir etwas Interessantes jetzt entdecken, das mich persönlich sehr, sehr fasziniert hat. Es gibt eine hochinteressante Parallele zwischen der Bewegung damals des Volkes Israels beim Auszug aus Ägypten und der Adventbewegung in unserer Zeit. Da gibt es 15 ganz faszinierende Parallelen, wo du sagen musst, und so wie ich auch zu dem Schluss gekommen bin, boah, so wie die damals Gottes erwählte Volk waren, muss es auch heute der Adventbewegung sein. Jedes Volk für seine Zeit in der Geschichte. Und diese Parallelen möchten wir jetzt miteinander entdecken. Da gibt es ein interessantes Buch, leider nur auf Englisch, wo diese Gedanken von einem unserer Pioniere eigentlich, das ist so, dass das Titelblatt ist ein bisschen klein, für die, die ganz hinten sind, ist auch eben nur auf Englisch, Exodus, also das heißt der Auszug, da sieht man die Pyramiden da und den Sphinx hier, Exodus und der Adventbewegung in Typus und Antitypus von Taylor Bunch. Und was heißt jetzt Typus und Antitypus? Das sind so technische Begriffe, oder? Typus und Antitypus heißt einfach, zum Beispiel im Alten Testament, wenn sie das Lamm geopfert haben, dann war das Lamm der Typus. Und Antitypus war eigentlich, weil es ein Bild auf Jesus war. Das war also das bildliche Gleichnis und dann die erfüllte Realität. Typus war das bildliche Gleichnis im Heiligtum, der verschiedenen Opfer, der Tiere. Und der Antitypus war Jesus. Und so jetzt bei dieser Adventbewegung und Volk Israel-Bewegung haben wir das Gleiche. Volk Israel damals als ein Sinnbild für die Adventbewegung in der Endzeit. Und schauen wir uns kurz diese Parallelen jetzt an. Und jetzt wird es ein bisschen zügiger gehen. Aber für jeden Punkt gibt es zwei Bibeltexte. Eine für das Volk Israel und eines für unsere Zeit heute. Und du kannst es gerne dann ja auch zu Hause ein bisschen näher studieren. Aber halten wir mal diese Aussage von Taylor Bunch mal fest, die auch hier festgehalten ist. Die Parallelen damals und heute. Die Bibel ist ein Buch mit parallelen Ereignissen und Bewegungen, mit Typus und Antitypus, Bild und Erfüllung. Eine der größten Parallelen ist in der Exodus-Bewegung, also der Auszug aus Ägypten, des alten Israels und in der Adventbewegung des modernen Israels zu finden. Diese, sagt er jetzt, sind die zwei größten religiösen Bewegungen der Weltgeschichte. Nicht nach der Zahl die größten, aber nach der Bedeutung und nach dem Status des Erwähltseins. Die zwei größten und wichtigsten Bewegungen der Weltgeschichte. Und schauen wir uns jetzt kurz diese 15 Parallelen an. Ich werde die Bibeltexte hier nicht aufschlagen, sondern eigentlich nur die Punkte da kurz anführen, eventuell mit der einen oder anderen Zusatzbemerkung. Die erste Parallele zwischen dem Volk Israel damals und der Adventbewegung in unserer Zeit ist, beide wurden gerufen, in das verheißene Land hinüberzugehen. damals in Israel nach Kanaan hinein, in unsere Zeit, in die Ewigkeit, in das himmlische Reich hinein. Am Ende der Zeiten. Zweite Parallele, beide wurden anhand konkreter Zeitprophezeiungen ins Leben gerufen. Ganz spannend. Das Volk Israel damals hatte diese Prophezeiung, nach 400 Jahren werde ich euch rausholen. Wurde schon 400 Jahre vorher angesagt. Und in unserer Zeit haben wir die 2300 Tage mit dem Datum 1844 als Beginn der Endzeit. Beide Bewegungen schon im Voraus angekündigt. Hochfaszinierend. Die dritte Parallele. Beide wurden gerufen, um Gott als unseren Retter aus der Gefangenschaft zu verkündigen. Das Volk Israel damals aus der Knechtschaft des Pharao, aus der Sklaverei in Ägypten und uns heute aus der Gefangenschaft der Sünde, aus dieser Welt, die jetzt Gott fremd geworden ist, wo Gott uns herausrufen möchte. Vierte Parallele. Beide wurden gerufen, um unter dem Blut des Lammes zu wandern, als Symbol für die Erlösung durch den Glauben an das göttliche Opfer. Das war damals das Passafest, das eingeführt worden ist, als Symbol für die Errettung durch Jesus. Und für uns als Christen heute gilt genau das Gleiche. Punkt 5 ist auch ganz spannend. Beide wurden von einer falschen Anbetung, da habe ich in Klammer jetzt geschrieben, Sonnenanbetung, herausgerufen. Die einen aus der falschen Anbetung in Ägypten, die Adventbewegung heute auch aus der falschen Anbetung gegenüber Gott. Sabbat als Ruhetag gegenüber Sonntag, das eigentlich aus der Sonnenanbetung kommt. Der Gott Ra in Ägypten war ja ein ganz wichtiger Gott, das war ja der Sonnengott damals. Und Gott hat den Volk dort rausgeholt und das Gleiche in unserer Zeit in der Adventbewegung. Die sechste Parallele, beide wurden ins Leben gerufen, um das Gesetz Gottes hochzuhalten. Gott hat dem Volk Israel damals herausgeführt und am Berg Sinai gesagt, das sind meine Vorstellungen über euren Lebenswandel. Und in unserer Zeit, am Ende der Zeit, hat gesagt Gott auch, ich erwähle ein Volk, das genau das hochhalten soll, was ich damals den Israeliten gegeben habe. Die siebte Parallele, beide wurden gerufen, um die Anbetung des Schöpfergottes wiederherzustellen, durch das Bewahren des siebenten Tags Sabbat, das geht ja auch parallel mit dem Punkt 6 zusammen, das Gesetz hochzuhalten. Die Israeliten haben den Sabbat ja eigentlich vergessen und er wurde sozusagen wieder eingeführt für sie am Berg Sinai. Und am Ende der Zeit, im Laufe der Geschichte, ist der Sabbat auch in Vergessenheit geraten und Gott hat das Volk Gottes erwählt, um diesen Tag wieder in Erinnerung zu bringen und die Menschheit wieder darauf hinzuweisen. Punkt 8. Beide wurden dazu gerufen, mit Leidenschaft auf das Kommen des Messias zu warten. Das war der Plan Gottes für das Volk Israel damals, dass sie anhand der Prophezeiungen in Jesaja und auch in den Psalmen von David und anderen Aussagen im Alten Testament auf den kommenden Messias, dass sie wie ein Licht in ihrer Umgebung, wo Babel und Ägypten die Großmächte waren, dass sie wie ein Licht dort sagen, wir warten auf den Messias. Leider haben sie das ja verfehlt. Aber das Gleiche gilt auch für die Adventbewegung heute. Wir wurden dazu gerufen, mit Leidenschaft auf das zweite Kommen Jesu hinzuweisen und selber darauf auch mit Leidenschaft zu warten. Dass wir sagen, oh, ich kann kaum darauf warten, dass Jesus endlich kommt. Interessant, oder? Jetzt haben wir die Hälfte dieser Parallelen gemacht. Ist es nicht faszinierend zu sehen, welche Parallelen ist das Sinn zwischen der damaligen Volk Israel und der Adventbewegung heute? Die zwei wichtigsten Bewegungen in der Weltgeschichte. Aber schauen wir weiter, was es da noch gibt zu entdecken. Die neunte Parallele, beide wurden dazu gerufen, die abgefallenen Religionen und Kulturen der umliegenden Völker abzulehnen. Nicht ein Teil von ihnen zu sein, sondern statt einer schwachen Kopie der Kulturen, indem man sie nachmacht, stattdessen eine starke Alternative zu sein. So wie ein, wie sagt man, Weshalb heißen diese Lichthäuser dort an der Küste? Wie ein Leuchtturm, genau. Wie ein Leuchtturm. Aber wir sehen, dass das Volk Israel damals gekämpft hatte, wollten immer so sein wie die Ägypter oder wie die Philister oder wie die Babylonen und konnten sich nicht so richtig für Jesus und Gott entscheiden. Aber sie wurden eigentlich, so wie uns auch heute, dazu gerufen, eine klare Alternative zu sein und nicht einfach eine Kopie der Welt. Die 10. Parallele ist auch hochfaszinierend. Überlegt euch da, was man da entdeckt. Beide wurden durch einen göttlich berufenen Propheten geleitet und geführt. Mose wird in der Bibel als einer der größten Propheten bezeichnet. Und Gott hat durch seine Gnade und seine Güte auch in unserer Zeit, vor 150 Jahren, auch einen Propheten ins Leben gerufen, um uns diese entscheidende Unterstützung zu geben, durch Schwester Ellen White. Die 11. Parallele. Beide wurden dazu gerufen, einen Lebensstil anzunehmen, der die erstaunlichen gesundheitlichen Unterschiede zwischen ihnen und der Gesellschaft zeigen würde. Gott hat ja auch den Israeliten damals gesagt, viele Anweisungen gegeben im Gesundheitsbereich, alles von Schimmelhäusern bis hin zur Ernährung. Damit die Welt erkennen kann, boah, was ist das für ein Volk? Irgendwie sind die gesund, die leben länger, da muss was dahinter sein. Und das Gleiche war Gottes Absicht auch für unsere Zeit und Endzeit. Wir haben ja damals schon in den 1860er Jahren, hat Gott begonnen, Ellen White die Gesundheitsvisionen zu schenken. Und die Wissenschaft kommt heute, so 100, 150 Jahre später, auf die Ergebnisse, die Gott schon längst gezeigt hat. Auch mit der Absicht, uns eine höhere Lebensqualität zu schenken, aber auch, um die Welt aufmerksam zu machen, was könnte dahinter stecken? Die Welt auch für Gott, das Interesse für Gott wecken zu lassen. Das war die 11. Parallele. Die 12. Parallele, beide bekamen eine klare Offenbarung der Heilsgeschichte durch ihr Verständnis des Heiligtums. Wir haben ja dieses Thema gerade erst im letzten Quartal in der Sabbatschule auch gehabt. Und merken, dass die Ereignisse im Heiligtum damals für die Israeliten ganz wichtig waren und uns heute ein viel tieferes Verständnis geben, was Gott macht, wie der Erlösungsplan ausschaut und wo wir uns in der Weltgeschichte auch befinden. Das sind eigentlich die einzigen zwei Bewegungen der Weltgeschichte, die sich wirklich mit dem Heiligtum auseinandergesetzt haben. Das Volk Israel und die Adventbewegung. Die 13. Parallele, beide wurden dazu gerufen, das Wort Gottes, also die Bibel, als die autoritative Quelle göttlicher Wahrheit hochzuhalten. Das war damals nicht selbstverständlich im Umfeld der heidnischen Religionen und heute auch nicht. Heute leben wir in der postmodernen Zeit. Und was ist so der Spruch der postmodernen Zeit? Was ist das Motto unserer Zeit heute? Jeder hat für sich seine eigene Wahrheit. Hast du schon mal gehört? Ja, das siehst du für dich, das ist sicher gut für mich. Ich sehe das anders und das ist so gut für mich. Jeder definiert sich selbst seine eigene Wahrheit. Und deshalb leben wir in einer Zeit, wo umso mehr die Menschen es benötigen zu wissen, dass das die einzige Quelle ist, auf der wir unser Glaube gründen können. Auch dazu wurde die Adventbewegung und das Volk Israel damals ins Leben gerufen. Die 14. Parallele. Beide wurden als die Erwählten bezeichnet. Im Offenbarung 12, der Text, der da angegeben ist, ist ein kleiner Unterschied, ist ein anderer Begriff. Der beginnt mit Ü. Die Übrigen. Ist der Gedanke dort. Aber es ist der gleiche Gedanke. Die Erwählten und die Übrigen sind ja beide ein kleiner Teil aus der gesamten Masse. Und die letzte Parallele. Beide, und das ist eigentlich eine erschütternde Parallele, die macht es sehr nachdenklich. Beide waren in der Lage, ihren Auftrag zu verfehlen. Wir wissen, dass die Israeliten den Auftrag verfehlt haben. Sie haben Jesus nicht angenommen und erkannt, als er gekommen ist. Nicht offiziell. Einzelne Menschen schon. Und das ist zwar eine sehr riskante Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Könnte die Adventbewegung in unserer Zeit auch den Auftrag verfehlen? Oder gibt es eine bedingungslose Garantie seitens Gottes? Durch den Geist der Weissagung wissen wir schon klar, dass die Gemeinde niemals Babylon sein wird. Das ist wichtig zu festzuhalten. Aber das heißt nicht automatisch, dass wir einen Auftrag erfüllen. Auf jeden Fall ist es eine interessante Parallele, über die könnte man sicher ein bisschen noch nachdenken. Ja, 15 faszinierende Parallelen. Und ich denke, wir müssen feststellen, jetzt nach so vielen Parallelen, da liegt wirklich was dran, was unser Pionier Taylor Bunch damals entdeckt hat. Dass die Bewegung der Israeliten damals beim Auszug aus Ägypten und die Adventbewegung jetzt am Ende der Zeiten eigentlich das Ein und Gleiche sind. Sie sind von Gott erwählt für ihre Zeit in der Weltgeschichte. Und das sind die zwei wichtigsten Bewegungen von der Bedeutung her, die es jemals gab. Damals ging es darum, die Welt auf die erste Ankunft Jesu vorzubereiten. Und in unserer Zeit geht es darum, die Welt auf die zweite Ankunft Jesu vorzubereiten. Und das waren die Aufgaben dieser zwei Bewegungen. Und so könnten wir diese Frage stellen hier. Und auch gleich hier nach Punkt 3, Bedeutung für uns, da steht Frage. Könnte es für uns entscheidend sein, Gottes Wirken bei der ersten Bewegung, also Israel, zu studieren, um Gottes Handeln bei der zweiten Bewegung, also der Adventbewegung, zu verstehen. Also könnte es sein, dass wir, je mehr wir Gottes Umgang und der Umgang des Volkes selbst mit Gott damals, je mehr wir das verstehen, desto mehr verstehen wir auch, was das für uns heute bedeutet. Unsere Rolle vor Gott. Unsere Rolle in der Welt. Und das ist der Grund, warum wir auch in dieser Serie jetzt sind. Wir möchten das Volk Israel näher kennenlernen und dann die Frage stellen, was heißt das für uns heute? Denn im vergangenen Jahr, wo er die Serie begonnen hat, war 150 Jahre Adventgemeinde. Und da haben wir so, jetzt habe ich die Präsentation nicht dabei heute, aber dann gibt es ja so diese, wir haben ja so, das sehe ich gerade hinten auch an der Anschlagtafel, bald. Habt ihr diese Flyer bekommen in den Briefkästen? Bald. Und dann stand dann, wie lange noch? Es waren vier verschiedene so Motto-Posters, die wir von der Gemeinschaft hier in Deutschland bekommen haben. Und wir stellen uns die Frage, warum sind wir noch da heute, 150 Jahre? Und scheinbar, wenn wir das Volk Israel damals studieren, laut dem, was wir heute entdeckt haben, können wir vieles herausholen, um unsere Situation heute besser zu verstehen. Und das ist das, was wir in dieser Serie auch tun möchten. Interessant ist, dass Petrus eigentlich das Gleiche feststellt im 1. Korinther Kapitel 10, wo er auch diese Verknüpfung zwischen dem Volk Israel damals und den Christen in seiner Zeit, und ich würde sagen noch mehr für uns in unserer Zeit, in der Endzeit, und wie das eine mit dem anderen zu tun hat, oder wo der eine von den anderen lernen kann. 1. Korinther Kapitel 10, und es sind jetzt zwar 11 Verse, die ich lesen werde, ist ein bisschen länger, aber der Hauptgedanke kommt dann in Vers 11. Das ist die Schlussfolgerung. Und die ersten 10 Verse sind die Vorbereitung auf die Schlussfolgerung. Da sind manche starke Wörter hier. die sehr zur Sache sind und sehr konkret. Aber lesen wir das, weil Petrus macht diese Verknüpfung zwischen Volk Israel damals und die Christen zu Paulus Zeit und ich würde sagen, auch der Adventgemeinde in unserer Zeit. Ich fange einfach an. 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 1. Ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind und alle durch das Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Was ich hier sagen möchte ist, sie hatten alle die Gelegenheit, bei Gott aufzutanken und im Glauben zu wachsen. Das war so jetzt die Möglichkeit, sie bekommen hatten. Und jetzt stellt er ein bisschen dar, wie es dann kam. Wie es dann eigentlich ganz anders kam. Ab Vers 5. Aber, so fängt das jetzt an, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen. Das sind diese 40 Jahre dann, wo sie dort waren. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, es verknüpft an die Christen, damit wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um zu tanzen. Vers 8. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Vers 9. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und wurden von den Schlangen umgebracht. Vers 10. Murrt auch nicht, wie einige von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Und jetzt die Schlussfolgerung, Vers 11. Das alles widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Und dann macht Petrus die Verknüpfung hier zwischen den Erfahrungen des Volkes Israels damals und dass das festgehalten worden ist in der Schrift für uns heute. Und ich denke für die zweite Bewegung, der Adventbewegung, im ganz speziellen Sinne. Deswegen tut es gut, wenn wir die Erfahrungen vom Volk Israel damals beim Auszug und auf ihrem Weg nach Kanaan in diesen 40 Jahren näher studieren. Da gibt es viel für uns heute zu mitnehmen und auch zu entdecken und zu erfahren. Wenn wir zurückdenken an unsere Pioniere vor 150 Jahren, sie waren volle Motivation dabei. Sie waren im vollen Bewusstsein dessen, dass sie eine historische Bewegung gerade erleben. Jetzt 150 Jahre später, und ich würde sagen, fast so ab meiner Generation. Ich bin so in den 60er Jahren geboren, eventuell bist du in den 50er Jahren geboren. Aber wir, die so ab den 60ern geboren sind, stehen vor einer besonderen Herausforderung. Ich glaube, das sind die meisten von uns hier, oder zumindest die Hälfte, ist in den 60ern oder später geboren. Was ist unsere Herausforderung heute? Wir leben ja in der Zeit und wir sind die erste Generation, die im Wohlstand aufgewachsen sind. Unsere Eltern nicht. Wir sind die erste Generation, die im Wohlstand aufgewachsen sind. Und irgendwie, so habe ich ein bisschen das Gefühl, kann es sein, dass wir dieses Bewusstsein, diese Wahrnehmung, dass wir ein erwähltes Volk Gottes sind, ein bisschen aus den Händen gerutscht ist. Ein bisschen irgendwie abhanden gekommen ist. Aus welchen Gründen auch immer. Ich mache niemandem hier einen Vorwurf oder so. Einfach eine Reflexion, eine ehrliche Reflexion, die auch mich betrifft. Ich bin ja auch in dieser Generation der 60er Jahre. Und wie bewusst sind wir uns heute als Adventgemeinde, dass wir tatsächlich das erwählte Volk Gottes für unsere Zeit sind? Gott hat so viel, was er uns schenken möchte, so viel Segen, das er eigentlich vorbereitet hat, so viel, das er eigentlich mit uns vornehmen möchte. Aber dazu braucht es, dass wir uns bewusst sind, dass wir wirklich die Wählten für diese Zeit sind. Sonst irgendwie kann Gott diesen Segen so nicht so richtig rüberbekommen. Oder wir würden ihn gar nicht schätzen. Oder ihn danach verlangen. Und ich denke, Gott möchte uns heute einfach wieder bewusst machen, wir sind ein erwähltes Volk Gottes für unsere Zeit. Wir sind nicht einfach eine weitere Glaubensgemeinschaft von vielen anderen. Wir haben nicht das Buffet-Denken, wo man sagt, naja, heute hole ich mir mal diesen Salat raus und dann hole ich mir da noch ein bisschen von der Hauptspeise raus und dann heute passt mir diese Nachspeise. Und jeder holt sich so raus, was er will, glaubensmäßig, von den verschiedenen Konfessionen, die da sind. Nein, wir sind nicht ein Teil vom Buffet, sondern wir sind ein auserwähltes Volk. Rausgenommen von dem Buffet, etwas Spezielles. Für diese Zeit am Ende der Weltgeschichte erwählt. Und ich denke, Gott möchte in unseren Herzen einfach etwas Neues erwecken oder beleben. Dieses Bewusstsein, dass wir erwählt sind. Eine Sehnsucht danach, noch mehr Segen von Gott zu empfangen, als erwähltes Volk Gottes. Und Gott hat Großes vor. Und ich denke, auch in Günzburg hier machen wir schon einen guten ersten Schritt, wenn wir jetzt übernächste Woche unsere Jüngerschaftsabende am 22. Januar um 18.30 Uhr, ich mache gleich ein bisschen Werbung jetzt dafür, wo wir dann wöchentlich zusammenkommen möchten. Und das ist so unser Schritt, dass Gemeinde Günzburg auch in diese Richtung, in diese Erfahrung mit Gott auch vertieft hineintauchen zu können. Und möge Jesus uns segnen und möge Jesus jedem von uns ein noch tieferes Bewusstsein schenken, dass wir sein erwähltes Volk für diese Zeit sind. Und dass wir noch mehr diesen Weg mit ihm bewusst gehen möchten. Amen.